siebte, achte, neunte, zehnte Kapitel von da an. Oh my. Habt Papier und Stift bereit und alles. Denn ich glaube, der Herr wird uns eine großartige Zeit geben. Nun, Paulus erhöht und platziert in die Position hinein, denen Jesus. Nun, wenn wir dieses durchgenommen haben, heute Abend, Sonntagmorgen, das meiste wird mit der Predigt Sonntagmorgen übereinstimmen, denn es trennt den Sabbat. Eine große Frage unter den Sabbatarianern heute. Und ich möchte euch alle einladen, dass ihr am Sonntagmorgen kommt.
Which is right,
denn welches stimmt, Sonntag oder Samstag? Was sollen wir für ein Betum nutzen? Was sagt die Bibel darüber? Das Buch trennt das Gesetz von der Gnade und es stellt jeden Einzelnen an seinen Ort. Die Hebräer sind groß geworden durch das Gesetz und Paulus sagte ihnen, was die Gnade für das Gesetz tat.
Nun, lass uns diesen kleinen Hintergrund
nehmen, bevor wir anfangen. Nun, ich habe mir ein Lesebrille besorgt. Vielleicht, nun, jetzt werde ich nichts verschütten. Ich habe es, nun, mir fehlen 2 Jahre zu 50 und ich sehe nicht mehr so wie früher in der Nähe. Und als ich es anfing, dass die Worte verschwommen, dachte ich, ich würde blind. Ich gehe zur Untersuchung, der Arzt sagte, nein, du bist nur über 40, mein Sohn. Und er sagte, wenn du lang genug lebst, mag es vielleicht zurückkommen, dass Kurzsichtigkeit zurückkommt.
Du kannst die Bibel lesen,
wenn du sie vor dir weghältst. Er sagt aber, nach einiger Zeit sind deine Arme nicht mehr lang genug. Nun, ich hoffe jetzt, während wir das studieren,
nun, diese kleine Collins-Bibel hat eine gute Schriftgröße,
ich kann es sehr gut lesen, aber wenn wir in tiefe Dinge kommen, wo wir das Neue und Alte nehmen und es zusammenbringen, ich habe eine kleine Schofield, ich bin an die Schofield gewöhnt, ihre Markierungen, ich lese nicht die Schofield-Notizen, denn ich stimme mit vielen nicht überein in seinen Theorien, aber ich mag, wie es gemacht ist. Ich hatte sie schon lange Zeit und las es, und ich weiß, wie ich mein Thema dort finden muss. Dies ist alles neu für mich in der Belehrung. Ich bin nicht viel von einem Lehrer, aber haltet bitte mit mir aus. Ich sage euch die Wahrheit, soweit sie ich kenne.
Nun, dieses Buch, es ist Paulus, denkt daran, wie fand er es? Er war ein großer Lehrer von Anfang an.
Ein großer Gelehrter, er war trainiert im Alten Testament. Kann mir jemand sagen, wer war sein Lehrer?
Gamaliel,
einer der besten Lehrer seiner Zeit. Dann finden wir raus, Paulus eines Tages,
bevor
er Paulus genannt wurde, kann mir jemand sagen, was sein Name war, Saulus, jawohl, er war eine große Autorität in Jerusalem, eine religiöse Autorität, er kam hervor als ein wirklich ausgebildeter religiöser Mann, konnte 4, 5 Sprachen sprechen, ein sehr kluger Mann. Nun hat ihm seine Ausbildung und Schlauheit denn geholfen? Nein. Er sagte, er musste alles vergessen, was er wusste, um Christus zu erkennen. Wir finden heraus, es braucht keinen schlauen oder ausgebildeten Mann. Es braucht jemand, der bereit ist, sich selber vor Gott zu demütigen, egal wie. Nun, ihr wisst, Dwight Moody war so ungebildet, ehrlich. Seine Schreiben waren so armselig, ich weiß nicht was. Sie mussten seine Botschaften verbessern, die ganze Zeit. Er war so ein schlechter Schreiber, sehr ungebildet. Wisst ihr, Petrus und Johannes in der Bibel waren so ungelernt, sie konnten noch nicht mal ihren eigenen Namen schreiben und würden nicht wissen, ob es vor ihnen liegt. Der Apostel Petrus, der die Schlüssel des Königreiches hatte, konnte noch nicht mal unterschreiben mit seinem Namen. Denkt darunter, die Bibel sagte, er war unwissend und ungelehrt.
So that gives me a chance.
Nun, dann habe ich eine Chance, jawohl.
Yes, sir, that goes
und
right
das passt
on
genau
down
zusammen,
God could do that
wenn Gott das mit einem Menschen tut.
Now,
nun,
And we find out
wir
as soon as
heraus,
Paul had a great
experience. Hatte,
I want to ask
ich
you,
euch
is it an
fragen,
experience to come to
Christ? Zu
Does everybody have an experience?
Hat
yes,
jeder von
sir.
Euch eine
yes,
Erfahrung?
Sir.
Jawohl,
it's a birth,
mein Herr.
It's an experience.
Es ist eine Geburt, eine Erfahrung.
And so we were
wir waren vor kurzem in dem Lutheraner-Kolleg vor einiger Zeit. Ich hatte das Vorrecht heute Nachmittag.
Spät,
es soll dort sein um 12 Uhr. Soll ich Essen haben mit Tom Hare? Wie viele haben ihn gehört? Den berühmten irischen Gebetskämpfer. Er war mit dem Bruder Epp auf dem Programm und erschien an vielen Stellen in Amerika. Und wir hatten Mittagessen mit ihm heute. Wir waren drei Stunden spät dran, halb vier oder viertel vor vier, als wir aßen in Ordnung. Wir diskutierten über die Dinge, wie das Jesus Christus das Haupt ist von allen Dingen. Nun, als Paulus dieses herausfand, er hatte diese Erfahrung und dann, bevor er seine Erfahrung annehmen konnte, musste er es zurücknehmen in die Bibel. Und wir finden, er ging weg in eine andere Nation. Dort blieb er drei Jahre durchforscht die Schrift, um zu sehen, ob seine Erfahrung richtig war.
Now we realize that he had a great thing to
face.
He had to come back and tell his church, all the people, the very things that he had persecuted was right. Did you have to do something like that?
Nearly
all of them.
Nun, sicherlich, wir alle mussten es tun und sagten wir, die Menschen, die wir nannten heilige Roller, wir fanden heraus, sie waren richtig, das stimmt. Wir mussten uns umwenden, die Dinge, die wir einmal hassten, lieben wir jetzt. Es ist eine Verwandlung, eine befremdliche Sache. Oh, ich machte die Behauptung, heiliger Roller, so etwas gibt es nicht, solch eine Sache gibt es nicht. Sie nennen Menschen so, Heiligkeitsmenschen, aber es gibt keine heiligen Roller, sowas gibt es nicht. Es gibt nirgendwo eine Unterlage von einer Kirche, die Jesu genannt wurde, in den 960 verschiedenen Konfessionen. Es gibt keine Konfession genannt heilige Roller. Es ist ein Name, den der Teufel der Kirche angeheftet hat. Aber sie nannten sie damals, wie nannten sie sie damals in den Tagen des Paulus? Sie nannten sie Ketzer, Heretiker.
It's crazy people.
Es sind
so
verrückte
I'd
Menschen.
Just be called a holy roller, the heretic, wouldn't you?
Genannt ein heiliger Roller als ein Ketzer, die ihr nicht auch. Nun, und als sie so genannt wurden, dann haben sie sich gefreut.
And what did Jesus say for
Jesus
us to do about it?
Er sagte,
he said, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets before you.
Sie taten
they
es.
Did it.
Er sagte, sei außerordentlich hoch. Alles, was außerordentlich ist, ist weit hoch erhoben, wirklich fröhlich zu sein. Und die Jünger, als sie würdig gefunden waren, die Schande des Namens Jesu zu tragen, sie verlockten mit großer Freude, dass sie die Schande seines Namens tragen durften. Und heute, viele Menschen heute, wie würden sie nennen, heilige Roller? Nun, sie würden sich unterbeugen und sagen, vielleicht war ich verkehrt, aber sie waren froh darüber, oh mein, den Namen zu tragen. Und nun im zweiten Jahrhundert nannten sie sie Kreuzrücken. Das war, als die Christen ein Kreuz auf dem Rücken trugen, zu zeigen, dass sie mit Christus gekreuzigt waren. Sie nannten sie Kreuzrücken. Nun, die Katholiken nennen sich das, aber das war nicht die katholische Kirche. Es war die protestantische Gemeinde, bevor sie sie protestantische Gemeinde nannten. Sie protestierten gegen die Sünde. Der Grund, warum sie heute Protestanten genannt werden, ist, weil sie gegen das katholische Dogma protestierten. Und immer noch, es war damals nicht sektiererisch, sie waren nur genannt Kreuzrücken. Lies die Geschichte Josephus, die anderen Schreiber, Hyssops, Babylon und so weiter. Ihr findet daraus, das stimmt. Sie waren keine Kirche. Die erste organisierte Kirche war die katholische Kirche 300 Jahre nach der Runde der letzten Apostel. Etwa 300 Jahre später wurde die katholische Kirche organisiert und die Verfolgung kam herein und hat die Menschen in die katholische Kirche gezwungen. Und dann wurde die Kirche und der Staat vereinigt. Das war nach der sogenannten Bekehrung von Konstantin vom Heidentum zum Katholizismus.
But if anybody ever read his history, he wasn't converted. The things that he did,
er war nicht bekehrt, die Dinge, die er dann tat, das einzige Religiöse, was er je getan hat, war ein Kreuz an die Kirche von St. Sophia anzuhängen. Das ist das Einzige, was er je tat, als er religiös handelte. Er war ein Widerspenstiger. Aber sie nannten es seine Bekehrung. Nun, das vergleicht sich mit vielen Bekehrungen, die sogenannten, die wir heute haben. Aber wir finden heraus, als Paulus bekehrt wurde, er hatte eine wahre Erfahrung und er war absolut umgewandelt.
Und ihr wisst,
Bekehrung bedeutet, umgewandelt zu werden. Ihr geht in diesen Weg und dann geht ihr in die andere Richtung zurück.
Seht ihr,
das ist es, ein Herumdrehen, eine Kehrtwendung. Und Paulus, sobald er bekehrt war, bevor er jemals seine Erfahrung machen konnte, nun, er hatte eine wunderbare Erfahrung. Nun, ich glaube, wenn ihr Christus annimmt als euren persönlichen Erlöser, es ist eine Erfahrung. Ich glaube, die Freude zu wissen, dass deine Sünden vergeben sind, erregt dein Herz durch und durch. Aber dann, wenn der gesegnete Heilige Geist herabkommt, das ist eine Erfahrung, diese neue Geburt, die ihr niemals vergessen werdet. Ihr werdet ein Kind Gottes. Hier ist, was es tut. Wie weiß es, Bruder Branham? Nun, diese Belehrungslektionen, viele Menschen, die Methodisten sagen, als sie gepriesen haben, haben sie es empfangen. Ist in Ordnung. Du hast es, als du gepriesen hast. Aber weil du gepriesen hast, das war nicht ein Zeichen, dass du es besessen hast. Denn viele haben gepriesen, hat es nicht. Dann kamen die Pfingstler und sie sagten, weil sie in Zungen gesprochen haben, haben sie es in Ordnung. Wenn du in Zungen gesprochen hast, in Ordnung, du hast es, aber du kannst in Zungen sprechen, es immer noch nicht haben, siehst du. Nach all diesem, es ist die Erfahrung vom Tod zum Leben hinüberzugehen, denn die alten Dinge sterben und alle anderen Dinge neu werden. Christus wird wahrhaftig. Die alten Dinge fallen ab, die alten Wurzeln der Fleischlichkeit. Weißt du, wie man eine Wurzel ausgräbt? Du nimmst eine Hacke und gehst runter und gräbst es aus, damit nichts mehr übrig bleibt. Und sie sagten, wenn dort eine Wurzel der Bitternis in dir vorkommt, dann kratzt sie aus. Das stimmt, das tut der Heilige Geist. Er reißt all die Wurzeln raus, kratzt sie aus, tu sie auf den Stapel und verbrenne sie und werde sie los. Dann bekommst du eine gute Ernte, wenn wir das tun. Nun, Paulus wusste, etwas ist geschehen. Er geht hinab nach Arabien und hier studiert er drei Jahre lang über die Propheten des Alten Testamentes, wie sie weissagten. Er kam heraus zu finden, es war absolut die Wahrheit. Nun, vergleicht das mit heute. Seht, eine Erfahrung, die wir hatten hier mit dieser kleinen Gemeinde, des Morgensternes, der erschien, das große Licht, das herabkam, das hervorsagte die Dinge, die geschehen würden. Ihr wisst, das ist wunderbar, was meine Predigerbrüder sagten mir, es war vom Teufel, ich konnte es nicht verstehen, also habe ich nichts darüber gesagt, bis eines Abends, dort war eine Erfahrung, die geschah dort in Greensville, Indiana, als der Engel des Herrn hinter dem Boden ging, stand dort, bewies es durch die Schrift, dann hat es Feuer gefangen, dann fing es an zu laufen. Und nicht weniger als letzten Sonntag haben wir die unfehlbaren Beweise Jesu Christi gesehen, der einen Mann nehmen kann, der nicht mehr gehen konnte. Sein Gleichgewichtsnerv, die Mayo-Brüder, die besten Ärzte, sagten, er ist für immer erledigt. Er saß blind. Er erhob sich, ging durch das Gebäude, hat seinen Rollstuhl die Strophe hinuntergeschoben, konnte gehen und sehen wie jeder andere. Das zeigt, da ist die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus, da ist es. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und deshalb sind wir nicht froh, heute Abend als Gruppe zu wissen, dass Gott es bestätigt hat, diese große Erfahrung, die wir haben, dass sie sich vergleicht mit seiner Bibel und seinen Verheißungen. Und deshalb sollten wir außerordentlich froh sein. Wir kennen im zweiten Kapitel, wir finden heraus, Wir sollen diese Dinge nicht von uns weglassen. Wir sollen sie nicht verachten. Wir sollten festhalten an diesen Dingen. Wie sollen wir entkommen, wenn wir eine solche große Erlösung verachten? Was werden wir tun im Lichte Gottes Wortes, wenn wir stehen am Gerichtsthron? Du kannst sagen, ich wusste es nicht besser. Doch, du wusstest es. Bruder Branham, du könntest verkehrt gewesen sein, das stimmt. Aber Gott ist nicht verkehrt, sein Wort ist nicht verkehrt. Denk daran, dieselbe Sache, diese Bibel, die einmal lebte in den Aposteln, sie lebt heute wieder.
Oh,
gepriesen sei der Name des Herrn. Wenn ich denke, dass ich 48 Jahre alt bin, fast 50, die Tage meiner Jugend sind vorbei und so weiter. Zu wissen, seitdem ich ein kleiner Junge war, dass ich diese selige Verheißung habe, habe ich verklärt, meine Brüder und Schwestern, und sehe sprichwörtlich Tausende von denen, der sie herauskamen aus der Dunkelheit, und zu wissen, wir gehen zu unserem ewigen Heim, zu den Gesegneten. Und falls diese irdische Hütte aufgelöst wird, bevor ich hier mit dem Predigen fertig bin, dann ist dort eine, die dort auf der anderen Seite auf mich wartet. Halleluja! Und zu wissen, dass Dutzende von Menschen hier sitzen, und wenn sie ihr Leben jetzt verlassen würden, bevor ihr Körper zum Bestatter kommen könnte, wären sie schon in dem herrlichen Leib dort auf der anderen Seite, frohlockend mit dem Heiligen Gottes, bereits in der Gegenwart Gottes, um für immer zu leben. Mit vollkommen absoluter Bestätigung, dass es so ist. Amen. Oh, das würde einen Presbyterianer preisen lassen. Am Sonntag kann es nicht wahr. Diese Menschen haben Presbyterianer. Natürlich, denkt kein Wunder, die Menschen werden emotional. Nun, wenn du emotional wirst, wenn man einen Ball schlägt und einen Korb wirft, wie viel mehr solltest du emotional sein, wenn du weißt, dass du vom Tod zum Leben übergetreten bist und dass du eine neue Kreatur in Christus bist, zu wissen, in der Weise, wie der Geist dich führt, weg von Boshaftigkeit, von List und Feindschaft und all den Dingen dieser Welt und dein Herz auf Christus konzentriert, das ist dein Motiv. Das alles, woran du denkst, in deinem Sinn, in deinem Herzen, den ganzen Tag und Nacht. Und wenn du zu Bett gehst, abends, tust du dir die Hände so und liegst dort und preist ihn, bis du einschläfst. Du wachst am Morgen auf, preist ihn immer noch. Amen. Oh mein, ich habe versucht, ihn zu preisen am Morgen, wenn ich aufstand um 4 Uhr, Bruder, wozu nicht? Wir gehen früh am Morgen Eichhörnchen jagen. Ich preise ihn unter jedem Baum, ich glaube, ich kann keinen Baum sehen, ohne ihn zu preisen, denn denke, er hat den Baum wachsen lassen. Sieh den kleinen alten Grashüpfer, er kennt den Grashüpfer. Du sagst uns den Bruder, oh nein, das ist doch so.
He knows where
er weiß, wo jedes Eichhörnchen ist. Er weiß, wo jeder Schmetterling ist. Nur zu einer Zeit, er brauchte Geld. Und er sagte, Petrus, da ist ein Fisch. Der hat eine Münze verschluckt, genug, wie wir brauchen. Geh, werfe den Haken und ich sende ihn dort. Geh hin, nimm die Münze aus seinem Mund, denn er selber kann sie gar nicht gebrauchen. Geh, bezahle unseren Zehnten und unseren Tribut damit. Amen. Und vor ein paar Wochen sah ich einen kleinen Fisch getötet, liegen auf dem Wasser. Ihr kennt alle die Geschichte, dass Bruder Woods, sein Bruder, sie waren Zeugen. Dieser kleine Fisch lag tot eine halbe Stunde auf dem Wasser, mit den Eingeweiden aus dem Mund heraus. Und der große Heilige Geist kam herab und sagte am Tag zuvor, ihr werdet sehen die Auferstehung eines kleinen Tieres. Und am nächsten Morgen, ein bisschen nach Sonnenaufgang, wir sahen diesen kleinen Fisch, nichts größer als das. Der Geist des Herrn kam herab und sagte, kleiner Fisch, Jesus Christus macht dich gesund. Und der tote Fisch, der auf dem Wasser schwamm, vielleicht eine halbe Stunde, kam zum Leben zurück und schwamm weg so schnell, wie er konnte. Oh, gepriesen sei der Name des Herrn, wie wunderbar ist er.
how wonderful
dass
he is.
Paulus sagen konnte,
no wonder Paul could say that he was in the order of
Melchizedek.
He was Melchizedek.
Melchizedek hatte kein Anfang von Tagen und kein Ende von Jahren. Er hatte kein Anfang des Lebens oder Ende des Lebens, weder Vater noch Mutter. Seht ihr, er konnte niemand anders sein, wer immer er war. Er ist lebendig heute Abend. Er ist ein Typ auf ewiges Leben, das gehört Gott. Gestern Abend hatten wir eine Diskussion, ein Bruder konnte die Trinität Gottes nicht verstehen. Und wie wir darüber sprachen, wie das Jesus dort stand, ein Mann, 30 Jahre alt, und sie sagten, unsere Väter aßen Manna in der Wüste, und er sagte, und ein jeder von ihnen ist tot.
But he said, I'm that bread of life that come from God out of heaven, and a man eats and don't die.
Und dass, wenn ein Mensch es isst, stirbt er nicht.
Oh, he said, our father drinks from the rock in the wilderness. He said, I'm that rock.
Fels in der Wildnis. Er sagte, ich bin der Fels.
A man of 30 years old. Said, Abraham rejoiced to see my day.
Well,
I said, now you mean to tell me that you're as old as Abraham and you're not 50 years old yet? And mean to say, if you've seen Abraham who's been dead 800 years, we know that you got a devil now. You're crazy. That's what a devil means. Crazy person.
That
you got a devil.
Du hast einen Teufel und du bist
verrückt.
Er sagte, bevor Abraham war, ich bin. Das ist wer war.
He wasn't just merely a man.
Er war nicht nur ein Mann,
he was
auch
God.
War er nicht nur ein Prophet, er war Gott.
God dwelling on earth in a body of flesh called Jesus.
Von Fleisch genannt Jesus, der Fleisch gewordene Sohn Gottes, das war
exactly
genau wer
was.
Er war.
Now,
wir
we find him over here
drüben, im
that in the
Teil,
last part now of the
closing
of the
Kapitel,
second chapter, which I want to get to, beginning
wir fangen
with the 15th verse. And delivered them through the fear of death of death
were
all their lifetime subject to bondage. That's what he said that Jesus did. That he
came to deliver
them from bondage
who
had been in fear of death all their lifetime.
Now there's no
need of fearing death.
Nun, natürlich, wir tun es. Keiner von uns möchte das, was wir nennen, zu sterben. Aber weißt du nicht, dass wenn eine Person wiederum geboren ist, dass diese Person nicht sterben kann? Wie kannst du ewiges Leben haben und dann sterben? Er kann es nicht tun. Die einzige Sache, Tod, das Wort Tod bedeutet eine Trennung. Er trennt sich von der Gegenwart unserer Augen, aber er ist immer in der Gegenwart Gottes und wird es immer sein. So, der Tod ist keine schwierige Sache, der Tod ist eine herrliche Sache. Es bedarf den Tod und das bringt uns in die Gegenwart Gottes. Aber nun, natürlich, wir sind Menschen, wir wandeln in den dunklen Elementen hier, wir können nicht verstehen, wie wir sollten. Und natürlich, wenn die würgenden Fänge des Todes kommen, dann wird es auch den Heiligsten ängstlich machen und sich zurückziehen lassen. Wenn der Sohn Gottes sagen würde, könntest du diesen Kelch an mir vorbeigehen lassen? Es ist eine schreckliche Sache, versteht es nicht verkehrt, denn es ist die Strafe der Sünde, der Tod, und es muss schrecklich sein. Aber wenn wir nur hinter den Vorhang schauen können, jetzt, dort ist es, gepriesen sei der Herr, dort hinter dem Vorhang, das ist, wo der Mensch verlangt, heute Abend hineinzuschauen. Kleine Anna Mae Snelling, sie sangen ein Lied, Herr, lass mich schauen, hinter den Vorhang der Zeit. Jeder möchte das sehen. Nun, hier, jetzt in dem 16. Vers, denn er nahm nicht auf sich die Natur von Engeln, aber er nahm auf sich den Samen Abrahams. Oh, wir möchten das wiederum festhalten. Wir kommen dorthin, denn im ersten Teil des dritten Kapitels oder der letzte Teil, es verbindet sich mit dem Tag des Sabbats für den kommenden Sonntag. Nun beachte, er nahm nicht die Natur von Engeln. Wer ist er? Über wen spricht er? Christus. Wer ist Christus? Gott, der Logos, das Wort Gottes. Lass mich das wiederum erklären, damit ihr sicher seid. Gott ist nicht drei Götter. Die Dreiheit Gottes ist eine. Vater, Sohn, Heiliger Geist bedeutet nicht, dass es drei verschiedene Götter sind. Wenn es so wäre, dann wären wir Heiden. Das ist der Grund, die Juden konnten es nicht verstehen. Es wurde nie in der Bibel gelehrt. Es wird gelehrt in der katholischen Kirche, absolut. Da kommt die Trinitätstaufe her. In Afrika taufen sie dreimal Gesicht nach vorne. Einmal für Gott den Vater, einmal Gott den Sohn, einmal Gott den Heiligen Geist. Das ist ein Fehler. Solche Lehren gibt es in der Bibel nicht. Nun, das ist, was sie lehren. Es kam durch Luther, dann Wesley, dann weiter die Zeitalter, während es fortfährt. Aber es war niemals eine biblische Lehre. Es war immer ein Fehler, seitdem es begonnen hatte. Nun, so Gott war am Anfang, bevor dort war ein Licht, bevor war ein Atom, bevor ein Stern war, bevor irgendeine sichtbare Sache war. Gott füllte allen Raum. Und da war nichts außer Reinheit, reine Liebe, reine Heiligkeit, wahre Gerechtigkeit. Es war Geist. Und es bedeckte den gesamten Raum. Und zwar von aller Ewigkeit, wo wir es nicht ausloten können. Es geht hinaus über alles, was wir uns vorstellen können. Aber durch das Glas, wir können 100 oder irgendwelche Millionen von Lichtjahren schauen. Denk davon, 100 Millionen Jahren von Lichtjahren. Und das Licht reist etwa mit 800.000 Meilen pro Sekunde. Und 100 Millionen Lichtjahre. Denkt, wie viele Millionen Meilen das wären. Ihr könntet es nicht zählen. Ihr könnt eine Reihe von 9 nehmen und sie um Jeffersonville ziehen. Und ihr habt es immer noch nicht in Meilen runtergebrochen. Denkt, dort hinter sind immer noch Sterne und Planeten. Und Gott, bevor einer von ihnen war, war er. Seht ihr? Und nun der Logos, der aus Gott hervorkam. Welches ist der Logos? All dieses fing an, sich zu formen in die Form eines Leibes. Und dieser Leib, geformt in der Belehrung der Gelehrten, war Logos. Der Logos, der aus Gott hervorkam. Mit anderen Worten, ein besseres Wort. Wir nennen es eine Theophanie. Eine Theophanie ist ein menschlicher Leib, der verherrlicht ist. Nicht genau mit Fleisch und Blut, wie es sein wird im verherrlichten Zustand, aber es ist die Form eines menschlichen Leibes, der nicht isst, der nicht trinkt. Aber es ist ein Leib, der auf uns wartet, sobald wir hier diesen Leib verlassen. Nun, dort gehen wir in jeden Leib hinein, und das ist die Art von Leib, die Gott war. Denn er sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem eigenen Bilde, nach unserem eigenen Form oder unserer Ähnlichkeit. Nun, als der Mensch in diesen Leib kam, er hatte die Kontrolle über alle Fische und all die Vögel und die Tiere auf dem Felde. Aber da war noch kein Mensch, der den Acker bearbeiten konnte. Er machte Mann und Frau, aber da war kein Mann, der den Boden beackern konnte. Dann machte Gott den Menschen aus dem Staub der Erde. Er gab ihm die Hand wie einen Schimpansen. Er gab ihm den Fuß wie einen Bär. Er machte ihn dort nach dem Bilde in diesem irdischen Leib, machte ihn nach dem Bild des tierischen Lebens, und er wurde gemacht aus dem gleichen Material. Dein Leib ist aus dem gleichen Material gemacht wie ein Pferd, ein Hund oder alles. Es ist gemacht aus Calcium, Potassium, Petroleum, kosmischem Licht. Nun, alles Fleisch, es ist nicht dasselbe Fleisch. Es ist verschiedenes Fleisch, aber es ist alles gemacht aus dem Staub der Erde, wo es kam. Aber der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen, Gott hat eine Seele in den Menschen hineingetan, und das tat er nicht für das Tier. Denn diese Seele, die im Menschen ist, ist diese Theophanie. Oh, ich werde nicht zu der Lektion kommen, aber ich muss das bringen.
Don't you remember when Peter was in prison?
Als Petrus im Gefängnis war, der Engel des Herrn kam und öffnete die Türen. Es war wie wenn du gehst zum Supermarkt hier, vor ein paar Tagen die Tür öffnete sich vor uns. Ich sagte, die Bibel hatte das zuerst, seht ihr. Nun, die Türen gingen von selber auf. Und als Petrus dort kam, er ging an den Wächtern vorbei und sie waren ihm gegenüber blind. Er ging an der inneren Wache vorbei, der äußeren Wache, raus in den Hof, durch die Wand, hinaus in die Straße. Und keiner von ihnen wusste, wer er war. Sie dachten, er wäre eine andere Wache oder so. Er ging einfach vorbei und die Tür öffnete sich selber. Ging er raus, hat sie schließlich hinter ihm. Und als er rauskam, er dachte, er hätte einen Traum. Und er ging dann zu dem Haus von Johannes Markus, wo sie Gebetsversammlung hatte. Er klopfte an. Nun, unter euch, er ist herrlich, er ist wunderbar. Er war nicht gemacht in der Form von einem Engel, aber er nahm auf sich den Samen Abrahams. Gott wurde der Same Abrahams. Nun, wenn wir Zeit hätten, könntet ihr zurückgehen und zeigen, wie es tat in dem Bund. Ihr habt gehört, wie ich predigte viele Male. Er nahm Tiere, schnitt sie, hat die Taube genommen und so weiter. Und er schaute, er bemerkte Rauch, ein kleiner schwarzer Horror, das ist der Tod. Dann das nächste, ein rauchender Ofen, das ist die Hölle. Aber dort zwischen kam hervor ein kleines weißes Licht. Und dieses kleine Weiße ging zwischen jedes Stück des geschnittenen Opfers, zu zeigen, was er tun würde. Er machte einen Schwur, als er das tat. Er schrieb einen Bund. Er zeigte, was er tun würde. Und als er, Jesus Christus, zur Erde kam, Gott Emmanuel, Gott im Fleisch, und auf Golgatha wurde er zerrissen. Und sein Geist kam zurück auf die Gemeinde. Sein Leib wurde hinaufgehoben und setzte sich auf den Thron Gottes.
Der Thron Gottes,
der auf dem Thron ist, ist der Richter. Wir wissen das.
Nun,
wo ist das Gericht? Der Vater hat es mir gegeben. Ich richte keinen Menschen, aber der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er ist und sein Leben ist der hohe Priester. Er sitzt dort mit seinem eigenen Leib als sein Opfer, um Fürbitte zu leisten, gemäß unseres Bekenntnisses. Amen. Bruder, das tut etwas für dich. Das legt etwas in dich hinein. Seht, er nahm auf sich den Samen Abrahams. Er wurde ein Mensch. Gott wurde Fleisch unter uns gemacht, um uns zu erlösen. Weißt du, mit anderen Worten, Gott wurde Sünder, damit wir Sünder teilhaftig werden können von ihm. Und wenn wir teilhaftig werden seiner, wir waren Menschen von Zeit und Raum, 70 Jahre. Gott kam herab und wurde einer von uns, 70. Und er hat die Zeit zugeteilt, damit wir teilhaftig werden können seines ewigen Lebens. Und wenn wir wiederum geboren sind, sind wir Söhne, Töchter Gottes. Und wir haben ewiges Leben und sollen niemals zugrunde gehen. Oh, was für ein gepriesener Erlöser. Es gibt keine Weise, dieses aufzuschreiben, keine Weise, das zu erklären. Das geht über alle Erklärung hinaus. Niemand kann erklären, wie großartig es ist. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Das stimmt. Deshalb geziemt es ihm. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Denk darüber nach, auf dass er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott. Hört ihr zu, um Versöhnung der Sünden der Menschen zu bringen. Versöhnen. Nun, Gott, der Gerechtigkeit kannte, er musste Ungerechtigkeit werden, um zu fühlen, was es ist, ein Sünder zu sein, zurückzugehen, um zu versöhnen durch Versöhnung und Gnade zu haben mit den Menschen. Der nächste Vers, hört ihr zu, denn worin er gelitten hat, Gott konnte nicht leiden in dem Geist.
Er musste Fleisch werden,
um den Schmerz der Krankheit zu fühlen, um die Versuchung der Lust zu fühlen, um die Versuchung des Verlangens zu fühlen, um die Versuchung des Hungers zu fühlen und um die Kraft des Todes zu fühlen, damit er auf sich selbst nehmen konnte, in der Gegenwart des großen Geistes Jehova, des Geistes, nicht des Menschen, des Geistes, um Fürbitte zu machen für dieses Leben. Und Jesus nahm das, damit er Fürbitte für uns leisten konnte, denn er weiß genau, wie es sich anfühlt. Wenn du krank wirst, er weiß, wie es fühlt. Wenn du versucht wirst, er weiß, wie es fühlt. Nun, habt ihr jemals bemerkt, wenn wir für einen Präsidenten stimmen, jeder Bauer wird für einen Präsidenten stimmen, der ein Bauer ist. Denn er kennt den harten Teil des Lebens des Bauers, siehst du? Er möchte einen Menschen haben, der es versteht. Und bevor Gott je verstehen konnte, er, der die große Heiligkeit ist, wie konnte er je verstehen, nachdem er den Menschen verurteilt hatte? Durch seine Heiligkeit verurteilte er den Menschen. Und der einzige Weg, wie er je wissen wird, wie einen Menschen zu rechtfertigen, ist, selber Mensch zu werden. Und Gott überschattete die Jungfrau und sie brachte hervor einen Leib, nicht jüdisches Blut, nicht heidnisches Blut, aber sein eigenes Blut, Gottes geschaffenes Blut, kein Sex darin, und kein geschlechtliches Verlangen. Und diese Blutzelle, geschaffen in dem Leib einer Frau, brachte hervor diesen Sohn. Und als er getauft wurde durch Johannes den Täufer, Johannes sagte, ich lege Zeugnis ab, dass ich sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf ihm bleiben. Kein Wunder, dass Jesus sagen konnte, alle Macht im Himmel und Erde ist gegeben in meiner Hand. Gott und der Mensch wurde eins. Himmel und Erde haben einander umarmt. Und er war der eine, der uns Versöhnung für unsere Sünde geben kann. Das ist der Grund, in seinem Namen findet die Heilung statt. Er kennt deine Schmerzen. Habt ihr je das kleine Lied gesungen? Jesus weiß, wie deinen Schmerz zu fühlen. Er kann erretten und er kann heilen. Nimm deine Sorgen zu dem Herrn und lass sie dort. Das stimmt. Er weiß, wenn unser Leib voll mit Schmerzen gequält wird, wie wir unsere Gesundheit wieder empfangen können. Denk daran, Gott im Himmel beantwortet Gebet. Jesus kennt den Schmerz, den du fühlst. Er kann erretten, er kann heilen. Nimm deine Lasten zu dem Herrn und lasse sie dort. Das ist alles, worum er bittet. Lass es dort. Nun, warum? Er ist unser hoher Priester, der dort steht und weiß, wie du fühlst. Er weiß, wie er dich zurückversöhnen kann, zurück zur Gnade und dich zurückzubringen zu deiner Gesundheit. Er weiß alles, wie du gelitten hast. Als du nicht wusstest, wo dein Haupt zu legen, ihm ging es genauso. Als du nur einen Satz Kleidung hattest, ihm ging es genauso. Als man dich ausgelacht hat und verfolgt, ihm ging es genauso.
Listen to the last verse now.
Hör dir die letzte Strophe an. Er ist in der Lage, die zu sichern, die versucht werden. Mit anderen Worten, er ist in der Lage, die festzumachen, denen zu helfen und Mitgefühl zu haben, denn Gott selber wurde Mensch, um es zu fühlen. Denk daran, vor ein paar Abenden haben wir dieses gelernt, wie das Gott. Der Tod hatte einen Stachel da drin und all die Tage waren sie in Sklaverei im Tod. Aber dann kam Jesus, damit er den Stachel des Todes herausziehen kann. Und als er ging auf den Berg hinauf, seht, wie wir es darstellten, diese kleinen roten Tropfen auf seinem Mantel, nachdem sie ein großer Fleck wurden und wie das Blut um ihn herum floss, sein kleiner, gebrechlicher Körper, er konnte nicht mehr weitergehen und er fiel. Und Simon von Kyrene, ein farbiger Mann, half ihm, das Kreuz den Hügel hinaufzutragen. Und als ihn auf das Kreuz nagelte, er schrie nach Wasser. Jeder Mann, der blutet, braucht Wasser. Denk daran, wie ich predigte vor ein paar Abenden. So wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Wenn der Hirsch verwundet ist und lebt, Blut verliert, er muss Wasser bekommen, sonst wird er sterben. Ich wurde angeschossen im Feld, war 14 Jahre alt. Ich lag dort, meine Beine zerschossen wie ein Hamburger mit einer 12-Gauge-Schrotflinte. Und ich schrie nach Wasser, oh, gib mir zu trinken. Ich war taub, meine Lippen waren taub. Mein Freund lief zu dem alten Teich. Der hatte diese kleine Firma da drin, ein Sumpf. Es war mir egal, was es war. Und er hat es voller Wasser gemacht. Und ich hielt meinen Mund offen. Und er hat seine Mütze ausgedrückt in meinen Mund. Ich musste Wasser haben. Ich blutete. Er sagte, gib mir zu trinken. Und sie gaben ihm Essig in einem Schwamm. Und er hat es abgelehnt und nicht genommen. Er war Gottes Lamm, das starb an unserer Stelle. Und er brachte die Versöhnung für die menschlichen Wesen. Oh, was ist es? Der Gott des Himmels. Billy Sunday sagte einmal, auf jedem Busch saßen Engel und sagten, heb nur die Hand, zeige mit dem Finger, wir verändern die Situation. Oh, diese Gruppe von religiösen Fanatikern, große gebildete Lehrer, Doktoren, sie gingen vorbei und sagten, nun, wenn du der Sohn Gottes bist, du hast andere gerettet, aber dich kannst du nicht retten. Komm vom Kreuz, dann glauben wir dir. Sie wussten nicht, dass sie ihm ein Kompliment machten. Er konnte sich selber retten. Aber wenn er sich selbst gerettet hätte, hätte er andere nicht retten können. So gab er sich selber, gepriesen sei sein Name. Er gab sich selber, damit ich gerettet sein könnte und du gerettet sein kannst. Oh, unvergleichliche Liebe. Er brauchte nicht krank zu sein. Dieser kostbare, jungfräulich geborene Leib brauchte nicht krank zu sein. Aber er wurde krank, damit er weiß, wie er sich einsetzen kann für mich, wenn ich krank bin. Er brauchte nicht müde werden, aber er wurde müde. Ich las eine Geschichte einmal, ich weiß nicht, ob es authentisch ist oder nicht. Als er dort den Jungen dort hinein auferweckte von den Toten, er saß auf einem Felsen und er stöhnte mit Kopfschmerzen. Denn er musste unsere Krankheit tragen. Er musste unsere Sünden tragen. Und dort starb er auf Golgatha, als diese alte Biene des Todes, die einmal in ihren Stachel verankert hat. Jeder weiß es, wenn die Biene einmal ihren Stachel verankert hat, dann kann sie danach nicht mehr stechen. Wenn die Biene oder das Insekt hinwegfliegt, das sticht, dann verankert es seinen Stachel und es zieht den Stachel heraus. Aber es ist immer noch eine Biene, aber hat keinen Stachel mehr. Das Einzige, was er tun kann, ist summen und viel Krach machen. Das ist das Einzige, was der Tod mit einem Gläubigen machen kann, ist viel Geräusch zu machen. Aber Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn. Er hat den Stachel des Todes in seinem eigenen Fleisch verankert. Emmanuel tat dieses. Er stand wiederum auf am dritten Tag, hat den Stachel rausgeschüttelt und ist unsterblich heute. Und sein Geist ist in diesem Gebäude und er beweist sich selber lebendig unter uns. Das ist unser Messias. Das ist unser gepriesener Erlöser.